Willkommen bei Panic to Purpose.
Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo und willkommen, herzlich zurück, meine Urlaubsbunny.
Hallo, wie ist es jetzt wieder mit mir zu sein?
Boah, richtig scheiße, eigentlich nehme ich lieber allein auf. Nein, Quatsch.
Doch, nein.
Wobei, ich habe ja schon gesagt, ich brauche keinen Kopfhörer. Ich habe vermeintlich gedacht, dass ich weniger schneiden muss, aber das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so lange an der Folge gesessen, um zu schneiden.
Ah ja, okay. Interessant.
Und was gibt es denn noch als Punkt? Ja, es gab natürlich keine großen Witze, weil ich kann zwar lange auch alleine reden, aber dann noch mit mir Witze machen wäre, glaube ich, schon so ein bisschen strange in der Folge. So, na, findest du das auch lustig? Und dann, ja.
Über deinen eigenen Witz lachen. Aber Becky hat vorhin gesagt, ja, es war eigentlich voll cool und ich konnte dann statt montags freitags aufnehmen und dann brauchte ich auch keine Kopfhörer und dann habe ich das gemacht und das dachte ich mir, ja, mach das doch alleine jetzt, ey. Komm.
Einfach das komplette Format nach einem Jahr umgeschmissen. Wir sind nicht mal mehr zwei Hosts, sondern nur einer. Nein.
Also sagt uns mal, wie ihr die Folge alleine fandet. Aber es war ja eine Ausnahme und ich fand es auch cool, dass du das gemacht hast in meiner Abwesenheit. Ich habe nämlich meinen Urlaub sehr genossen.
Sehr gut, wieder wohlverdient. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich jetzt denken, hey, die war schon wieder im Urlaub. Weil tatsächlich habe ich die Frage auch von Freunden bekommen. Als ich dann gesagt habe, so, ja, nee, ich nehme die Woche allein auf, die war nicht so im Urlaub. Und dann so, hä, schon wieder? Und dann ich so, Moment, also der letzte Trip, das war ein Business-Trip und das davor, das war ein Urlaub. Also
mir wird schon immer nachgesagt, dass man bei Insta nie weiß, ob ich im Urlaub bin oder auf Business Trip.
Ja, aber es ist ja
so. Weil ich das ja auch nicht offiziell sage, so, ich bin auf Business Trip. Naja, ich bin ja in 20 Tagen in Istanbul.
Crazy.
Halb Urlaub, halb Business. Tatsächlich.
Weil du verlängerst oder vorher was dran setzt?
Ja, vorher, das Wochenende sind wir zwei Nächte da und dann danach Business.
Crazy. Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen, aber ich weiß, dass du mir das schon länger gesagt hast mit Istanbul.
Ja, genau, ich freue mich.
Also auch wenn ich dieses Jahr nicht mehr mit Urlaub glänzen kann, weil so dieses Jahr so ein bisschen Notbremse angesagt ist, kein Geld mehr rausschmeißen.
Geldbremse.
Ja, Geldbremse. Ich bin aber für ein Wochenende in Berlin, tatsächlich im Oktober. Und darauf freue ich mich.
Rave Becky kommt zurück.
Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Also, ich war auch schon mal in Berlin. Das heißt, auf irgendeinem, also nicht in einem Rave, aber schon so einem klassischen Disco-Schuppen und war schon sau lustig. Aber ohne Witz, ich glaube, das ist wirklich schon 10 Jahre her.
Oh mein Gott. Ey, aber man merkt wieder, wie der Boomer-Wort Becky sagt, Disco-Schuppen. Als wäre sie so 70, ey. Disco-Schuppen.
Falls ihr in der Folge, wo ich alleine bin, auch so ein Boomer-Wort entdeckt, gebt uns gerne Bescheid, weil tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich in der Konversation mit mir alleine nicht solche Begrifflichkeiten verwende. Aber anscheinend bist du der Auslöser für.
Ich glaube auch. Ein Kollege von mir, der uns hört, der hat gesagt, er hört nur die Folgen, damit er irgendwie ein Wort Boomer-Wort von Becky erhaschen kann und dann drüber lachen kann.
Oh Gott, dann enttäusche ich ihn ja mit der letzten Folge. Außer es ist vielleicht wirklich ein Wort drin, aber ich glaube nicht.
Na, such mal danach. Ja. Aber heute, was geht heute, Becky?
Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall verewigen, dass, wenn jetzt alles so kommt, wie es geplant ist, ich zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, schon einen Tag keine Zahnspange mehr habe. Wuhu!
Yes, das wird geil. Also für dich. Mich interessiert es ja nicht so, weil mich stört es ja nicht, logischerweise. Aber ich freue mich sehr für dich und ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie einen Impact haben wird oder nicht. Weiß ich nicht, ne? Aber
ich werde wahrscheinlich jetzt auf jedem Foto, das wir von uns machen, nur noch lächeln wie so ein Honigkuchenpferd. Nächstes Wort.
Du kleiner Schlingel.
Ey, Schlingel ist aber auch so ein Wort.
Ja, ja, eben.
Aber ich habe auch schon im Büro gewitzelt. Ich habe wie so ein Hochzeits-Countdown, wo du so Würfel an, also so viele Tage bis zur Hochzeit. Und dann tust du halt jeden Tag, kannst du so einen Würfel umdrehen, dann sind es halt weniger Tage. Dass ich das jetzt eigentlich für die Zahnspange einfach umschreiben muss. Dass ich wie so einen weißen Zettel draufkleben, dann so viele Tage, bis Zahnspange weg ist. Weil für mich ist es echt so, ich wache morgens auf und denke mir so, noch 8 Tage. Dann am nächsten Morgen noch 7 Tage. Also, wie ihr raushören könnt, freue ich mich mega krass.
Ich freue mich auch sehr krass für dich. Weil ich finde auch, du hast komplett dein Gesicht verändert. Weil Becky und ich kennen uns ja seit dem Studium, seit 10 Jahren. Und dein Gesicht sah ganz anders aus.
Eine sehr gute Freundin sagt das auch die ganze Zeit. Und sie sagt auch, dass es wegen der Zahnspange ist. Würdest du das auch sagen? Weil ich frage mich manchmal, ob das einfach meine Pausbäckchen sind, die sich auch irgendwann verwachsen haben. Weil es sah ja auch immer sehr, sehr kindlich aus. Denkst du wirklich, das war komplett die Zahnspange?
Ja, ich glaube schon. Weil du hast ja nicht mit, wie alt warst du da? Keine Ahnung, Anfang 20 hast du ja nicht irgendwie so noch Babyspeck im Gesicht. Und du warst ja auch da schon schlank so mäßig. Also kann es ja jetzt nicht daran liegen, dass du, weißt du, so abgenommen hast oder so und dann sagst, du verlierst dann im Gesicht irgendwie, weißt du? Deswegen, ja. Ich glaube schon.
Muss ich mal erörtern, weil ich bin mir da nie so sicher und sag das auch immer. Aber ja, sagen wir es mal so, es gab einen Glow-Up. Oh mein Gott, das ist richtig überzeugt von sich selbst. Nö, aber ich finde es tatsächlich auch schöner. Also ohne, dass du gesagt hast, es ist schöner. Ich finde es tatsächlich schöner.
Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass ich das meine. Du bist ja auch wunderschön.
Oh, danke. Oh mein Gott, ich glaube den.
Die denken sich auch so, was ist jetzt heute? Was ist das Thema?
So, gibt es hier überhaupt noch eine richtige Folge oder ist das hier nur Rumgelaber? Aber nein, wir haben natürlich heute auch wieder ein Thema mitgebracht. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch so im Freundeskreis ist. Weil wir hatten ja schon mal gesagt, ne, so mit 30 haben schon Leute Kinder oder heiraten gerade oder sind frisch Single oder lernen gerade jemanden kennen, haben sich irgendwie ein Haustier geholt. Es gibt so alle möglichen Stadien an, weiß ich nicht, Entwicklungsmöglichkeiten. Und bei dir haben ja schon deine 2 engsten Freundinnen jetzt ja schon Kinder bekommen. Und bei mir war es jetzt auch eine der engsten. Und jetzt zieht auch noch quasi eine der engsten Freundinnen nach und kriegt jetzt auch einfach ein Baby. Und tatsächlich munkeln jetzt auch ganz, ganz viele Leute immer, dass ich jetzt nachziehe, ne? Wenn ich nächstes Jahr heirate. Und Wandi, du weißt es ja auch, ich denke mir auch immer so, oh Gott, ey, das Kinderthema steht bei mir noch gar nicht vor der Tür. Aber dementsprechend spreche ich auch aktuell viel mit Freundinnen oder Freunden über das Thema. Und da kommen halt auch bei Leuten, die nicht vorbelastet sind, also keine Panikattacken haben, keine Zwangsgedanken oder auch, ich sag mal, andere Wegbegleiter, kommen dann zum Teil sogar auch Ängste auf und Sorgen und Gedanken, weil es ist halt einfach ein Thema, da kannst du, also wenn du schwanger bist, vor allem als Frau, dann kannst du nach ein paar Monaten ja nicht sagen, ja, okay, ich habe es mir doch anders überlegt. So, weißt du, das gibt ja keinen Zurück mehr.
Ja, gut, im besten Fall sollte das natürlich gut überlegt sein, eine Schwangerschaft natürlich. Und ja, ich glaube auch, dass das heute, weil man kann ja auch sagen, dass natürlich eine Schwangere auch gewisse Gedanken hat, selbst wenn es geplant ist und selbst wenn man natürlich nicht vorbelastet ist oder auch postpartum und so weiter. Aber darüber reden wir heute dann tatsächlich nicht, weil es gibt so 2 verschiedene Themen und ich finde das auch ganz spannend, wenn wir natürlich jemanden zu dem Thema, wie es wirklich ist, schwanger zu sein oder nach der Schwangerschaft, welche Gedanken und Ängste aufkommen können, behandeln von jemandem, die halt schon ein Kind bekommen hat oder ne,
ja.
Was da halt so angeht, weil das können wir natürlich jetzt nicht beantworten. Aber wir können ganz gut aus eben dieser Sicht, die Becky eben beschrieben hat, reden und sagen, was sind denn unsere Ängste? Vor allem natürlich im Hinblick auf, wir hatten mentale Probleme und wie gehen wir jetzt mit diesen Gedanken um, dann die in ja, in der Mutterschaft, sagt man.
Ja, ich denke schon.
Also in, ja, okay, zu haben, genau.
Ja, und das Ganze haben wir euch natürlich wieder als Geschichte aufbereitet, aus einer Ich-Perspektive. Also auch hier nehmen Vanni und ich die Rolle eben einer Person ein, die eine gewisse psychische Vorerkrankung hatte oder hat und dementsprechend vor der Entscheidung steht, schwanger zu werden und tatsächlich im weiteren Verlauf der Geschichte das dann auch ist. Und das Ganze haben wir dann auch versucht, mit Studien oder auch weiteren Fakten ein bisschen greifbarer für euch zu machen.
Genau, dann würde ich sagen, let's go.
Teil 1. Die Sehnsucht und die Angst. Ich erinnere mich an einen dieser Abende, an denen ich eigentlich nur erschöpft auf der Couch lag. Das Zimmer war still. Draußen hingen die Straßenlaternen wie müde Augen über dem Asphalt und ich starrte auf die Decke. Und immer wieder kam er, dieser Gedanke. Vielleicht wäre jetzt die Zeit, Mutter zu werden. Ein Satz, der so unschuldig klingt und mich trotzdem wie ein Hammerschlag traf. Denn sofort war auch die Gegenstimme da. Du? Eine Mutter? Du, die schon Mühe hat, morgens aufzustehen, wenn die Depression wieder schwer auf dir liegt? Es war wie ein Schlagabtausch im Kopf. Hoffnung gegen Angst. Wunsch gegen Realität. Ich weiß noch, wie ich in solchen Momenten fast körperlich spürte, wie sich mein Brustkorb zusammenzog. Als würde mein Körper selbst sagen, nein, du bist nicht bereit. Aber gleichzeitig war da dieses andere Gefühl, dieses Ziehen im Herzen, wenn ich kleine Kinder sah, wie sie lachend durch den Park liefen, Hand in Hand mit ihren Eltern. Ein Teil von mir wollte das so sehr, wollte diese Wärme, dieses Wir gegen die Welt. Doch dann kamen die Erinnerungen, die Tage, an denen ich nicht aus dem Bett kam, an denen ich mich im Bad versteckte, weil selbst ein Gespräch mit meiner besten Freundin zu viel war. Wie sollte ich da jemals Windeln wechseln, nächtelang wach sein, Verantwortung tragen für ein ganzes Leben? Manchmal stellte ich mir Szenarien vor. Ich sah mich mit einem Baby im Arm. Alles war friedlich, hell, voller Liebe. Und im nächsten Moment kippte das Bild. Ich sah mich, wie ich weinend am Kinderbett stand, unfähig zu trösten. Oder wie ich mein Kind enttäuschte, weil ich wieder einen meiner dunklen Tage hatte. Es war, als würde mein Gehirn ständig Horrorfilme abspielen. Nicht über Monster oder Geister, sondern über mein mögliches Scheitern. Über das, was schiefgehen könnte. Jedes Mal fragte ich mich, will ich wirklich ein Kind? Oder will ich einfach nur, dass die Leere in mir verschwindet?
Und dann war da noch die Umwelt. Familie, Freunde, Kolleginnen. Alle schienen irgendwann diese Frage zu stellen. Na, wann ist es bei euch soweit? Manchmal im Spaß, manchmal ganz ernst. Und ich? Ich lächelte gequält, machte einen Scherz, wich aus. Aber innerlich fühlte ich mich ertappt. Denn was sollte ich sagen? Ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, meine Depression an mein Kind weiterzugeben? Es war dieser unsichtbare Druck, der immer mit am Tisch saß, egal ob bei Familienfeiern oder beim Abendessen mit Freundinnen. Alle schienen so selbstverständlich davon auszugehen, dass Kinder irgendwann dazugehörten. Und ich war zerrissen zwischen Sehnsucht und Panik. Irgendwann fing ich an, heimlich zu googeln. Nächtelang. Suchbegriffe wie Mutter werden trotz Depression, psychisch krank und Kinderwunsch. Darf ich überhaupt schwanger werden? Ich las Forenbeiträge, die mich erschütterten. Frauen, die sagten, es sei das Beste, was sie je getan hätten, und andere, die offen von ihrem Absturz erzählten. Ich konnte nicht unterscheiden. Was ist Realität? Was würde mich erwarten? Und währenddessen wurde das Geräusch meines tippenden Fingers auf dem Handy-Display zum Takt meiner schlaflosen Nächte. Ich suchte Antworten, aber fand nur neue Fragen. Manchmal wünschte ich, jemand würde mir einfach eine klare Antwort geben. Ein Arzt, eine Freundin, meine Familie. Jemand, der sagt, ja, du kannst es schaffen. Oder, nein, warte lieber. Aber diese Gewissheit gab es nicht. Alles war ein Risiko. Ein Würfelspiel mit meiner eigenen Psyche und mit einem ungeborenen Leben. Und so schwankte ich weiter. Zwischen der Idee, Mutter zu werden und der quälenden Angst, es nicht zu können. Ich lag nachts wach, das Gesicht im Kissen vergraben und hörte nur das Hämmern meines Herzens. Und jedes Mal fragte ich mich, wird dieses Gefühl jemals verschwinden? Oder wird es mich verfolgen, egal wie ich mich entscheide?
Ich muss sagen, ohne dass ich ja tatsächlich aktuell Kinderwunsch habe, sind es natürlich trotzdem Gedanken, die bei mir auch mal anklopfen. Also so, wie ich das gesagt habe, wenn man irgendwie gefühlt mal einen Rückfall hat, ohne vielleicht, dass er auch so extrem ist in der Art und Weise, also im Hinblick jetzt auf Panikattacken, dann denke ich ja auch an die ganzen Momente, wo ich scheitern könnte. Naja, also wieder nächster Karriereschritt im Berufsleben, Hochzeitsfeier etc. Also weißt du, all so Themen. Und ich glaube, ich kann es absolut nachvollziehen und greifen, dass man als Person mit psychischer Vorerkrankung erstmal auch in so ein Loch fällt und gar nicht so nur so Vorfreude empfinden kann, sondern wirklich sehr viele Sorgen und Ängste.
Ja, ich kann es auch verstehen. Also wenn bei mir ja jetzt überhaupt nicht der Kinderwunsch da ist, aber dass ich jetzt auch schon sogar drüber nachdenke, so in der Zukunft, was, wenn du dann mit Kind nochmal irgendwie an Zwangsgedanken erkrankst? Wie gehst du dann damit um? Oder hast du dann einen Partner, der dich im besten Fall unterstützt und so? Ja. Aber natürlich wünscht man sich das und natürlich wird es wahrscheinlich auch so sein, weil ich würde mir jetzt auch ja niemanden aussuchen, wo ich weiß, der würde mich nicht unterstützen zum Beispiel, ne? Als Paar, was dann ein Kind bekommt.
Ja.
Aber diese Angst natürlich ist da, aber dann denke ich mir, okay, die ist zwar da und die ist auch irgendwie berechtigt und es kann ja auch sein, es ist eine extreme Situation, eine komplette lebensverändernde Situation und so weiter. Aber manchmal tröstet mich das so ein bisschen, dass ich mir denke, du hast dir ja schon mal Hilfe geholt. Du kannst dir auch noch mal Hilfe holen. Auch wenn das vielleicht mit Kind dann einfach anders ist oder auch schwieriger. Aber trotzdem leiden natürlich viele Frauen mit Depressionen, Angststörungen oder auch anderen Vorerkrankungen eben genau darunter und erleben genau diese innere Zerrissenheit. Nämlich einerseits den Wunsch nach Nähe, Familie und einem Kind und dann wiederum andererseits eben diese riesige Angst, nicht stabil genug zu sein, um genau das zu schaffen.
Und was ich auch ganz interessant finde, dass vor allem auch Studien zeigen, dass 15-20% aller Frauen, also jetzt nicht nur mit psychischen Vorerkrankungen, sondern wirklich aller Frauen, während oder nach der Schwangerschaft auch psychische Probleme entwickeln. Und bei Frauen mit Vorerkrankungen ist das Risiko natürlich deutlich höher, ja, dass man einen Rückfall hat oder weiß ich nicht, ob man dann vielleicht auch was Neues bekommen kann. Aber diese Ängste sind also eigentlich auch wiederum gar nicht so ungewöhnlich. Sie sind Teil einer realen Belastung. Und deswegen empfehlen vor allem auch Fachleute, den Kinderwunsch frühzeitig in Begleitung von Ärzten oder Ärztinnen oder auch Therapeuten zu besprechen. Also so wie du auch sagst, ja, man muss jetzt auch in der Vorbereitungszeit, wenn man sich vielleicht auch damit erstmal auseinandersetzt, nicht alleine sein, sondern kann sich da einfach auch Hilfe und Unterstützung holen.
Ja, genau.
Teil 2. Die Entscheidung fällt. Der Morgen war grau. So ein schwerer, fast bleiender Himmel, der jede Bewegung langsamer machte. Ich stand im Bad, die Fliesen eiskalt unter meinen Füßen, und hielt diesen kleinen, weißen Teststreifen in den Händen. Es war lächerlich, wie banal er aussah. Plastik, ein Streifen, ein kleines Fenster. Und doch fühlte er sich an wie ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der entweder eine Tür öffnete, hinter der sich mein größter Wunsch verbarg, oder eine, hinter der ein Abgrund wartete. Ich atmete tief durch, stellte mir vor, dass ich stark genug war. Dass mein Körper, meine Seele, meine zerbrechliche Psyche all das aushalten könnten. Ich wollte es so sehr, ein Kind, schon seit Jahren. Aber ich wusste auch, in mir gab es Bruchstellen, Risse, die manchmal schon durch kleine Dinge drohten, wieder aufzuspringen. Konnte ich wirklich ein Leben tragen, während ich noch damit beschäftigt war, meines zusammenzuhalten?
Als die Minuten verrannen, starrte ich wie gebannt auf das kleine Fenster. Mein Herz schlug so laut, dass es mich fast taub machte. Erst war da nur ein schwacher Schatten, und ich versuchte mir einzureden, dass ich mir das nur einbildete. Doch der Strich wurde dunkler, klarer, unausweichlich. Ein zweiter Strich. Mir rutschte die Welt weg. Ich setzte mich auf den Rand der Badewanne, hielt den Test wie einen Beweis, der mein ganzes Leben neu definierte. Mein Kopf rauschte, ich schwankte zwischen Lachen und Weinen, zwischen purem Entsetzen und einer Wärme, die mich durchflutete. Ich war schwanger. Und sofort war sie da, diese Flut an Bildern. Kleine Füße, winzige Finger, ein Kinderlachen. Doch auch die dunklen Bilder. Nächte voller Panikattacken. Ich, unfähig aufzustehen, unfähig mein Kind zu halten. Es war, als ob ich meinem inneren zwei Welten gleichzeitig explodierten.
Also ich sag ja schon immer auch bei anderen Texten, die wir so vorlesen, boah, krass Gänsehaut. Ich habe das tatsächlich hier nicht so extrem, weil ich glaube auch das Thema so ein bisschen wegschiebe. Also auch einfach sage so, okay, ist jetzt gerade auch nicht in meiner Situation, weil da kein Wunsch besteht. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß, ey, ihr werdet jetzt mich alle hier auslachen. Aber das nächste Beispiel, was bitte an diesen Schwangerschaftstest kommt, ist von der Art und Weise, also Plastik und zwei Striche der Corona-Test. Und ich meine, weißt du noch, wie man damals vor irgendwelchen Veranstaltungen diese Tests gemacht hat und gehofft hat, dass er negativ ist? Also, dass man auf jeden Fall da reinkommt.
Das hoffst du immer noch.
Nee, hoffe ich jetzt nicht mehr. Also, wenn Corona jetzt noch eine Sache wäre, dann wäre es meine Ausrede. Nee,
beim Schwangerschaftstest.
Ach so. Oh Gott, ich dachte gerade so cool bei der Veranstaltung. Nee, aber, also weißt du so, das war ja, man hat dann immer so drauf geguckt, oh, sind die 10 Minuten jetzt um? Und ich meine, es war ein fucking Corona-Test.
Ja.
Also es ist kein Test, der sagt, ey, ihr kriegt ein Kind oder ihr kriegt kein Kind. Und ich kann mir schon sehr vorstellen, dass einfach diese Art von, also diese Situation krass viel emotional mit einem macht.
Ja, übertrieben. Und ich glaube, viele haben vielleicht auch einfach schon, ich habe auch schon mal einen gemacht. Ich meine, ne? Manchmal gibt es halt so Momente im Leben, wo du einfach voll die Panik bekommst und denkst so, wo es halt, wo du es natürlich nicht willst, ja?
Ja.
Also nicht, wo du den Wunsch hast, sondern wo du es wirklich absolut nicht gebrochen kannst. Aber klar, ne? Dieser Moment eines positiven Schwangerschaftstests ist halt für viele Frauen einfach komplett überwältigend. Aber es bedeutet eben nicht automatisch immer Freude. Also so Untersuchungen zeigen nämlich, dass bis zu 40% der Schwangeren gemischte Gefühle beim Testergebnis empfinden. Zwischen Freude, Angst, aber auch Überforderung oder Zweifeln. Das ist halt, sind halt so Gefühle, die sich da in diesem Moment komplett abwechseln. Also ich finde, man kennt ja auch so Beispiele, die manche haben wirklich geplant, schwanger zu werden. Und natürlich freut man sich dann, auch wenn selbst da denke ich mal, Angst natürlich auch eine große Rolle sein kann, weil einfach das so mitspielt, so, okay, jetzt ist es Realität und schaffe ich das? Und diese Zweifel sind erstmal nicht unnormal.
Ja.
Aber ich denke natürlich, wenn dazu kommt, dass du eine psychische Belastung hast, sei es Depression, sei es Panikattacken, sei es sonst was, wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, ne? Dass das einfach so, boah, wie mache ich das dann mit Kind?
Ja.
Wenn ich heutzutage schon nicht in der Lage bin, aufzustehen oder wenn ich mal wirklich einen ganzen Tag für mich brauche, um runterzukommen. Weißt du, dann bist du ja ständig befeuert. So wie du jetzt manchmal sagst, boah, die Woche war super hart, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich.
Ja.
Diese Zeit ist halt nicht immer gegeben mit Kind. So, das kannst du dann nicht immer für dich einräumen.
Ja.
Weil es halt das schwieriger macht.
Ja, oder wie wir ja auch sagen, wenn wir mal auf einem besonders social anstrengenden, weiß ich nicht, irgendwo einfach waren, auf irgendeinem Event, was weiß ich, dass wir ja dann zum Teil ohne Podcast, ohne Musik, ohne einfach nur mit Stille im Auto sitzen, nach Hause fahren. Und ich meine, ja, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kinderwunsch oder eine Familie in meinem aktuellen Status bewerte, sehe ich das auch immer mit meinem aktuellen Leben. Und ich meine, ich arbeite Vollzeit, wir beide haben einen Podcast, du hast wahrscheinlich auch einen ganz anderen Alltag, als wenn du wirklich sagst, okay, ich werde jetzt Mama, ich werde jetzt vielleicht gar nicht arbeiten oder in Teilzeit arbeiten oder was weiß ich. Mhm. Und ich glaube, dann hast, ich meine, dann ist die Belastung eine andere. Dann hast du halt, anstatt deiner Arbeit, die du die ganze Zeit im Kopf hast, ist es dann wahrscheinlich dein Kind. Aber es ist nicht 40 Stunden Arbeit plus Kind. Also ich wäre, also im schönsten Falle, ich meine, das können sich ja auch nicht alle erlauben und dann sagen, ja, ich gehe jetzt gar nicht arbeiten, aber
genau.
Ja, also ich finde es einfach schwierig. Und wir hatten ja auch schon gesagt, also besonders bei Frauen mit psychischen Vorerkrankungen ist diese Ambivalenz eben sehr, sehr stark ausgeprägt. Psychologen sprechen hier auch von einer doppelten Belastung. Also zum einen natürlich die hormonelle und körperliche Veränderung, ne, die sowieso auch jede Schwangere dann auch durchlebt. Aber dann gibt es eben auch die andere Belastung, also die inneren Konflikte aus der Krankheitsgeschichte. Und wichtig auch für euch an dieser Stelle, dass, wie auch Vanni schon gesagt hat, diese Ambivalenz ist nicht ungewöhnlich. Ja, also es ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Also dieser Gedanke und diese Ängste, das sagt auch 0,0 darüber aus, ob man eine gute Mutter wird zum Beispiel.
Genau, und deswegen glaube ich, ist es nochmal wichtig, dass wir vielleicht nochmal eine Folge dazu machen. Irgendwann könnt ihr uns ja auch sagen, ob ihr daran interessiert seid, eben aus dieser Perspektive, ich werde Mutter und ich bin vielleicht auch nicht psychisch vorbelastet, aber habe trotzdem Ängste und Sorgen, die einfach ganz normal sind. Also, dass da sowas aufkommt oder dass man auch eben eine Depression und so weiter entwickeln kann und vorher nichts hatte. Das passiert so vielen, aber viele reden auch nicht darüber. Also es ist nicht so, ja, offen kommuniziert. Genauso wie Fehlgeburten. Das zählt auch so ein bisschen mit rein, ne? Dass man auch, wenn man psychisch vorerkrankt ist oder nicht, dass Fehlgeburten viel häufiger vorkommen, als darüber geredet wird tatsächlich.
Ja, das finde ich auch krass. Also ohne dass es jetzt hier schon wieder medizinisch recherchiert ist, aber mir hatte irgendein Mann, ein Kollege mal gesagt, dass tatsächlich jede zweite Schwangerschaft quasi auch eine Fehlgeburt sein kann. Also wirklich Schwangerschaften, die auch relativ früh dann halt abbrechen, ne? Also vor diesen 12 Wochen.
Genau.
Und das war mir zum Beispiel nie bewusst, wo ich mir einfach so denke, ne, in der Schule wirst du ja so drauf gedrillt, dass wenn du einmal nicht richtig verhütest, du direkt schwanger wirst, was ja aber tatsächlich nicht der Realität entspricht.
Ja, aber ich glaube, mit dem Alter bist du vielleicht wirklich sehr fruchtbar und dann passiert es vielleicht wirklich. Später, weiß ich nicht, kommen vielleicht andere Faktoren hinzu. Keine Ahnung, ist jetzt auch nicht medizinisch von mir. Das ist einfach nur, glaube ich, so ein, oder?
Einfach nur mal ein Wild Guess von euren Lieblingshosts, Manni und Becky.
Ich glaube.
Also stay safe. Falls ihr hier gerade sehr jung seid und zuhört, bitte immer ordentlich verhüten. Am Ende gibt es so das erste Podcast-Baby, weil wir einfach gesagt haben, dass es nicht der Wahrheit entspricht, dass man nicht immer direkt schwanger wird. Scheiße.
Nein, das haben wir ja nicht gesagt. So. Wir sagen gar nichts. Wir sind nicht haftbar.
Ja.
Irgendwann.
Teil 3. Die ersten Monate. Die Tage danach verschwammen zu einem Schleier. Ich hatte das Gefühl, ständig in zwei Realitäten zu leben. Auf der einen Seite war da diese zarte Freude. Ich legte mir manchmal die Hände auf den Bauch, schloss die Augen und stellte mir vor, wie darin ein winziges Herz pochte. Ich suchte im Internet nach Namen, klickte mich durch Babyshops und manchmal hielt ich ein winziges Söckchen in der Hand, als könnte ich so das Unfassbare begreifbar machen. Aber gleichzeitig waren da die anderen Stunden. Stunden, in denen ich auf der Couch saß und die Decke anstarrte, während mein Kopf sich im Kreis drehte. Du wirst scheitern, du wirst alles kaputt machen. Diese Gedanken kamen ohne Vorwarnung, nagten an mir, machten jedem Atemzug schwer. Ich fühlte mich, als ob ich auf einem schmalen Grat wanderte und bei jedem Schritt drohte, abzustürzen.
Der erste Ultraschall war ein Schlüsselmoment. Ich saß da, meine Hände schwitzten. Und als die Ärztin den Bildschirm drehte, sah ich es. Ein winziger Punkt. Und er flackerte. Ein Herzschlag. Tränen schossen mir in die Augen. Ich dachte, das ist mein Kind. Ich trage Leben in mir. Es war ein Moment der Ehrfurcht, fast heilig. Und gleichzeitig ein Moment der Panik, weil genau in diesem Augenblick die Verantwortung real wurde. Ich hörte die Ärztin reden. Ihre Worte waren verschwommen. Ich nickte, lächelte, tat so, als wäre ich nur glücklich. Aber innerlich spürte ich das Gewicht. Jede Sekunde ein Gedanke. Wenn ich falle, reißt es mein Kind mit. Und dieser Gedanke war wie eine eiserne Klammer um mein Herz.
An der Stelle muss ich dich auch einfach mal fragen. Also angenommen, du würdest jetzt schwanger sein, findest du es nicht richtig creepy, ein Wesen im Bauch zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon irgendwie krass einfach, ne? Wenn du so weißt, da wächst jetzt irgendwas in dir und das hat die Natur so gemacht und so. Das ist schon crazy, oder?
Ja, also ich muss auch sagen, jetzt mit meinen anderen Freundinnen, die gerade schwanger sind oder schwanger waren, die haben auch gesagt, selbst in der Schwangerschaft denken die drüber nach und denken sich so, what the fuck? So, das ist,
ja,
also ich,
ja.
Ich glaube, das ist voll normal, aber ich finde es, also ich finde, es ist ja so eine krasse Veränderung.
Ja, und auch irgendwie, ich glaube, also selbst wenn es da ist, sind oft so, so Sätze von so Müttern so, boah, das war einfach in mir drin.
Ja.
Weißt du, so. Es war einfach so in so einem Bauch, keine Ahnung, schon irgendwie ein bisschen.
Ich, ja, ist crazy. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Also ich weiß ja nicht, ob unsere Hörer und Hörerinnen jetzt bei Minute 30 definitiv gerafft haben, dass wir beide garantiert gerade keinen Kinderwunsch haben. Also Stand jetzt. Aber ja, also ich glaube auch trotzdem, dass man, also wie wir es ja gerade schon gesagt haben, selbst werdende Mütter haben den Gedanken auch, dass es irgendwie strange ist. Ich frage mich, ob das auch einfach davon kommt, weil es genügend Alien-Filme gibt, wo dann auch, weißt du, so Alien-Babys in den Mensch gepflanzt werden oder so. Ist ja auch ein bisschen...
What? Kenne ich nicht.
Ja, okay, ich hab ein paar Alien-Filme geguckt, aber ja, also ich finde, für die Frau ist es vor allem eine riesen körperliche Veränderung. Also da wird ja so viel anders, so viel neu und also ich finde, das ist schon gravierend.
Ja, und auch, glaube ich, dabei ist, wenn man schon so Gedanken entwickelt, halt die Zusammenarbeit, vor allem natürlich, wenn Frauen eben psychische Vorerkrankungen haben oder häufig eben von so intensivierenden Stimmungsschwankungen und so weiter berichten, dass eben so eine enge Zusammenarbeit besteht mit Fachpersonen wie Therapeutinnen, Therapeuten, Hebammen oder Ärzte und Ärztinnen, weil die halt frühzeitig da auch helfen können. Also das bedeutet ja nicht eben, was ich auch am Anfang gesagt hatte, so dieses, ja, man darf sich dann keine Hilfe holen. Ne? Man kann immer mit seinem Arzt sprechen oder so, weil es ist halt schon sehr viel mehr normal, dass Dinge passieren. Also zum Beispiel, dass Studien auch zeigen, dass 15% der Schwangeren bereits während der Schwangerschaft Symptome einer Depression entwickeln. Und das ist ja irgendwie auch so, wie oft hört man das, ne? Oder wie oft wird darüber geredet? Ich hatte jetzt auch nämlich eine Freundin, die schwanger ist und die ist tatsächlich auch, hatte mit Depressionen zu kämpfen und das kannte sie vorher nicht. Und jetzt sind die wieder weg. Also das ist auch sehr, sehr hormonell dann eben abhängig, wie man sich fühlt. Und so Gespräche können dann eben helfen. Und natürlich auch neben so einer professionellen Unterstützung auch praktische Strategien im Alltag, wie eben so, wenn man kann, natürlich feste Schlafenszeiten und auch Pausen. Natürlich umso mehr für sich selbst dann sorgen. Journalen, wie wir immer sagen. Das alles so ein bisschen aufschreiben, die Gedanken, die Gefühle, um eben so eine psychische Stabilität zu fördern. Vor allem, wenn man das natürlich schon kennt. Aber natürlich auch umso mehr, wenn man es noch gar nicht kennen sollte, dass man mentale Probleme hat.
Ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr darüber auch mal bei dir in der Therapie drüber gesprochen habt. Aber tatsächlich hatte mir meine Therapeutin auch mal zum Ende hin angeboten, dass oder gesagt, sie glaubt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel dann mal einen Kinderwunsch habe, dass ich da vielleicht auch noch mal wie so eine Art Beratung oder Hilfestellung einfach brauche oder in Anspruch nehmen kann. Also sollte ich das Gefühl haben, dass ich jederzeit auf sie zukommen kann. Und das fand ich schon ganz nett. Und ich frage mich, ob sie das natürlich in weiser Voraussicht dann Mädels in unserem Alter mit Panikattacken, Zwangsgedanken oder so auch einfach schon auf dem Weg mitgeben. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich da niemals drüber nachgedacht.
Ja, wurde jetzt bei mir nicht, aber ich glaube, weil ich einfach da schon Single war und dann hat sie, glaube ich, nicht gesagt so. Also, wenn du Kinderwunsch hast, können sie gerne wiederkommen. Ja, nee, also, aber ich glaube, das ist irgendwie, das ist cool und ich glaube, das ist auch, zumindest sehe ich das so bei meiner Therapeutin, dass das irgendwie klar ist, dass ich mich dann wahrscheinlich nochmal melden dürfte, so ungefähr.
Ja, easy.
Können sie kommen.
Teil 4, der Einbruch. Im zweiten Trimester, als eigentlich alles leichter werden sollte, kam der Einbruch. Von außen schien mein Leben geordnet. Ich ging regelmäßig zu den Untersuchungen, schickte Bilder vom Ultraschall an Freunde, lächelte, wenn jemand fragte, wie es mir ging. Aber nachts, wenn die Wohnung still war, riss diese Fassade. Ich lag wach, die Hand auf meinem Bauch und die Tränen liefen mir übers Gesicht. Da war keine Freude, nur ein erdrückendes Gefühl von Dunkelheit. Ich fühlte mich wie eine Schauspielerin, die eine Rolle spielte. Die glückliche, werdende Mutter. Aber sobald die Bühne leer war, brach ich zusammen.
Manchmal stand ich mitten in der Nacht in der Küche, das Licht an, die Hände auf die Arbeitsplatte gestützt und fragte mich, was, wenn ich das nicht kann? Ich stellte mir Szenen vor, in denen mein Kind weinte und ich starr vor Angst daneben stand. Szenen, in denen ich weglief, weil es mir zu viel wurde. Ich schämte mich für diesen Gedanken, sagte niemandem davon, weil ich fürchtete, man würde mir das Kind wegnehmen oder mir sagen, du bist nicht geeignet. Also lächelte ich tagsüber, machte Pläne für das Kinderzimmer und fühlte mich nachts wie ein Betrüger.
Was ich an dieser Stelle auch ganz interessant finde, in unseren Recherchen hat sich tatsächlich ergeben, dass bis zu 20% der Schwangeren deutliche depressive Episoden oder Angstzustände während des zweiten Trimesters haben. Also das ist ja, wie du vorab dann auch schon gesagt hast, wahrscheinlich nochmal eine Umstellung hormonell oder einfach irgendwas im Körper, dass da tatsächlich einfach bei manchen irgendwas ausgelöst wird, was dann einen so triggern kann.
Genau, das war ja genau das bei meiner Freundin, was ich auch echt interessant fand, dass sowas existieren kann.
Mhm.
Also, dass man da irgendwie so, ja, das einfach so bekommen kann, auch wenn sie es vorher nie kannte. Und dann war es halt auch wieder weg, was halt auch interessant ist. Und da sieht man halt, wie krass hormonell das einfach beeinflusst sein kann.
Teil 5. Die Geburt. Die Geburt war ein Sturm. Stunden voller Schmerz, voller Schweiß, voller Schreie. Ich hatte das Gefühl, in eine andere Welt gezwungen zu werden. Eine Welt, in der nur noch mein Körper existierte. Zeit löste sich auf. Minuten wurden zu Stunden. Stunden zu einer Ewigkeit. Und dann dieser Augenblick. Ein Schrei, ein kleiner fremder Laut. Sie legten ihn mir auf die Brust und plötzlich war da Wärme. Ein Gewicht, das schwerer wog als alles, was ich jemals getragen hatte. Ich weinte. Vor Erschöpfung, vor Erleichterung, vor Liebe.
Heute weiß ich, ich werde nie die perfekte Mutter sein. Aber vielleicht muss ich das auch nicht. Vielleicht reicht es, da zu sein, ehrlich zu sein, Hilfe zu holen, wenn ich sie brauche. Es gibt Tage, an denen ich lache, weil mein Kind mich anstrahlt. Tage, an denen ich weine, weil es schwer ist. Und beides ist okay. Als ich ihn eines Abends ins Bett brachte und er mir im Halbschlaf zulächelte, wusste ich, Liebe muss nicht perfekt sein. Sie muss nur echt sein. Und das ist sie. Trotz allem. Oder vielleicht gerade deshalb.
Happy End. Das hat sich gerade für mich tatsächlich noch mehr wie so eine Geschichte angefühlt. Also
ja, wie so ein Buch, was endet irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Aber genau so denke ich mir das halt auch. Und deswegen, ich habe das ja schon von Anfang an so ein bisschen, ich wollte es jetzt nicht so vorwegnehmen, aber dass das so auch mein Gedanke ist, so dieses, ja, ich habe eine psychische Vorbelastung und mache mir vielleicht, würde ich aber auch gar nicht unbedingt so unterschreiben, weil natürlich machen sich auch Mütter Sorgen, die keine psychische Vorbelastung haben, weißt du? Also so natürlich, aber umso mehr, jetzt bei mir zum Beispiel mit den Zwangsgedanken so, würde ich die dann halt auf mein Kind übertragen. Und was wenn und bla bla bla. Und manchmal kommt mir dann schon so ein Schauer, auch wenn ich jetzt nicht mal ansatzweise schwanger bin, nicht mal ansatzweise plane und bla bla bla. Aber klar, ne, das ist so ein Gedanke, der halt da ist. Aber dann denke ich mir, was bringt sie jetzt, darüber Gedanken zu machen? Wow. Sondern so, ja gut, dann hole ich mir aber Hilfe, weil ich habe das ja schon mal geschafft.
Ja.
Warum sollte ich es nicht wieder schaffen? Und selbst wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast, mit Panikattacken, kannst du dir hoffentlich, wenn du in einer stabilen Partnerschaft bist, immer Hilfe holen und immer um Support dann bitten. Ist ja nicht zu Ende und du bist keine schlechte Mutter, weil du dann damit zu kämpfen hast, weil das einfach wirklich menschlich ist, auch wenn sich das so lapide anhört, so.
Aber ich finde auch, dass es sogar ja auch von Ernsthaftigkeit zeugt. Also, dass wir uns über die Themen, die anstehen oder jetzt trotzdem noch nicht anstehen, Gedanken machen und auch versuchen, realistisch zu sein. Also ich wünschte mir, ich wäre so blauäugig, so super sorgenlos und würde einfach sagen, ah ja, kein Problem, läuft alles. Aber das ist nicht mein Naturell. Ich bin auch bei anderen Themen, dass ich überlege und ich glaube, es ist klar, je nachdem, wie sehr man sich dann eben verstrickt und dann wieder in den Teufelskreis kommt, dann ist es natürlich nicht gut. Wie du sagst, dann kann man sich da auf jeden Fall auch Hilfe suchen. Aber dass man auch Zweifel hat, finde ich, ist auch zum Beispiel normal. Und ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber ich finde, es stimmt einfach, weil zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist, wenn man eine Freundschaft hat, wenn man in der Familie ist, wenn man sich ein Haustier, also ich will immer Hund sagen, aber wenn man sich ein Haustier holt, du kannst im Leben auch mal zweifeln. Also man, guck mal, wie oft wir doch an uns selbst zweifeln. Warum zur Hölle sollte ich dann zum Beispiel in der Ehe auch nicht mal zweifeln? Ist es denn noch das Richtige? Sind wir gerade auf derselben Seite? Also, weißt du, das heißt ja nicht automatisch, dass du sagst, okay, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Aber es ist immer wieder eine neue Bewertung von der Situation. Und wenn wir ja an uns selbst schon immer zweifeln, dann darf man halt auch mal bei anderen Sachen zweifeln. Und es ist halt einfach menschlich.
Ja, voll. Das ist sehr wichtig, finde ich, der Punkt. Dass man anerkennt, so, das ist auch okay und es ist auch normal, dass ich jetzt darüber nachdenke. Solange man halt nicht darauf hängen bleibt, sich verstrickt oder sogar das dann ablehnt. Also, dass du zum Beispiel sagen würdest, boah, ich habe so Angst, dass ich wieder Panikattacken bekomme, wenn ich ein Kind habe, dass ich kein Kind kriege deswegen. Ja. Weil das wäre ja eine richtig krasse Entscheidung, die in den meisten Fällen ja wahrscheinlich dann so gesehen unberechtigt ist, weil du ja dir Hilfe holen kannst und so weiter. Und das deswegen quasi auszuschlagen, weil deine Ängste so groß sind, glaube ich, ist dann wieder ein Problem, was dann wahrscheinlich behandelt werden sollte, weil die Auswirkung ja extrem ist in dem Fall.
Es ist ja gerade tatsächlich Vermeidung. Also es ist Vermeidung im, im größten Segment und dann würdest du dich ja wieder nicht der Angst stellen. Wobei man natürlich definitiv auch bewerten sollte, möchte man unbedingt zum Beispiel ein Kind oder nicht und ob die Angst jetzt wirklich dieser entscheidende Faktor ist, ne, dass man sagt, okay, ich mach's jetzt nicht. Also manchmal spielen da ja auch noch auch ganz andere Faktoren mit rein, aber ja, also es ist ein ganz komplexes Zusammenspiel und wir haben heute ja auch zum Teil über Hormone und so weiter gesprochen und ich meine, alle, die jetzt schon fleißig unsere Folgen hören, ihr wisst ja auch, dass ich so eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung habe. Da kriege ich ja auch Hormone. Und ich sehe es ja selber. Also ich nehme ja gerade nur Hormone. Und wenn da schon die Dosis nicht stimmt, geht es mir mal richtig mies oder mir geht es richtig gut. Und wenn das dann noch eine Schwangerschaft in deinem Körper reguliert, ja, dann ist halt auch kein Wunder, dass irgendwie viele Frauen sich dann auch während der Schwangerschaft halt mal nicht gut fühlen.
Genau. Also deswegen wäre es mal echt cool, wenn wir, finde ich zumindest, sagt uns ja gerne Bescheid, dass wir nochmal eben eine Folge machen aus einer Perspektive von jemandem, der keine psychische Vorbelastung hat und natürlich trotzdem diese Ängste hat und trotzdem oder sogar eine postnatale Depression irgendwie bekommen hat, weil das ja auch nicht ungewöhnlich ist, oder Wochenbettdepression und so weiter. Das ist alles irgendwie so, das passiert und das ist auch unabhängig davon, ob man eben vorher dazu tendiert hat oder nicht, gibt es das.
Ja. Wir haben jetzt auch ganz bewusst tatsächlich die Themen gesplittet. Also wie Vanni eingangs auch schon gesagt hat, Postpartum und so weiter wird in der Folge jetzt nicht thematisiert. Wir haben jetzt erstmal so ein bisschen die Entscheidungsfindung, dann wirklich die Schwangerschaft selbst und auch die Geburt jetzt mit dazugenommen. Aber tatsächlich lässt sich das Thema dann auch noch aus einer anderen Perspektive auch anders ausarbeiten. Und das wird dann irgendwann kommen, sobald sich einer von euch meldet. Ich habe tatsächlich auch schon eine Person im Blick, aber müsste erst mal nachfragen, ob die Bock drauf hat.
Ja. Das wäre cool. Frag mal nach. Aber für heute sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Und ja, wir haben halt so ein bisschen auch diese persönliche Geschichte geteilt, auch wenn wir natürlich nicht von Depressionen betroffen sind. Aber im Prinzip ist es das gleiche in Grün so für uns mit Zwangsgedanken, Panikattacken etc. Aber ja, und natürlich auch für ganz viele andere Menschen eben Realität, die solche Gedanken haben und auch vor Erkrankungen, genauso wie wir haben. Vielleicht hat auch dich die Folge nachdenklich gemacht und vielleicht auch an jemanden erinnert sogar, den du kennst, dem du die Folge gerne schicken kannst. Denn wie immer sind wir alle nicht alleine damit.
Ja gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von heute und hören uns nächste Woche. Ohne Zahnspange. Sorry, das muss jetzt am Ende nochmal mit rein. und euch einen guten Tag, eine gute Nacht, einen schönen Abend, eine gute Training-Session, ein leckeres, weiß ich nicht, Essen gerade, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Nice.
Nice.